Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Wir haben wieder einen von den quietschenden Stühlen, aber ist egal.
Also,
wenn ihr euch wundert, was hier quietscht, wir sitzen gerade wieder bei mir und nicht bei Sascha. Bei mir quietschen einige Stühle. Wollen wir direkt loswürfeln?
Mhm.
Oh, eine 2.
Ja, mal selten. Eine 1, das gibt's doch
gut,
gar nicht.
Damit der dann klar, wer anfängt. Ich leg mal los. Wir trinken heute einen Premierenwein, den ersten Jahrgang von Campo Alle Comete aus dem Bolgheri Superiore. Das heißt also aus der Toskana. So, ich will dich nicht beeinflussen, aber ich bin sehr gespannt, was du sagst.
Also entweder ist er furchtbar schlecht oder du findest ihn furchtbar gut. Die erste Mal. Schließe ich fast aus.
Wir haben in der letzten Episode...
Warte. Lass mich kurz sagen, die Nase ist unglaublich schön.
Ich erwarte eigentlich, dass du jetzt die ganze Zeit da sitzt wie ein Honigkuchenpferd, während ich ein bisschen was erzähle. Die letzte Episode haben wir ja genutzt, um so Fragen, imaginäre Fragen zu beantworten, die mir immer wieder gestellt werden, wenn ich auf so Super-Tastings bin. Und Sascha entgleisen gerade alle Gesichtszüge. So habe ich mir das vorgestellt. Und die dritte Frage, die mir immer gestellt wird nach so super Mega-Tastings, ist die Frage, sag mal, wenn du zu so Edel-Events eingeladen wirst, da traust du dich doch gar nicht, was Schlechtes zu schreiben. Dann wirst du ja nicht mehr eingeladen. Und wenn mir Freunde diese Frage mit ehrlichem Interesse stellen, bin ich auch nicht beleidigt. Sie wird leider auch ganz, ganz oft so als rhetorische Frage von Leuten in den Raum geworfen. So nach dem Motto, alle Weinkritiker sind korrupt und die Reisejournalisten und so weiter und so weiter. Und dann finde ich immer ehrlich gesagt, mit solchen Sauertöpfen unterhalte ich mich gar nicht. Dann beantworte ich, jetzt mache ich es mal. Also grundsätzlich ist das eine Frage, die sich, glaube ich, immer individuell auch stellt, je nachdem, wie die Situation ist. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt sehr wenig Verrisse zu Domaine Romanée Conti Wein. Ja? Und es gibt auch sehr wenig 89 Punkte da. Wenn ich damit bemustert würde, ja, so noch mit Konterflaschen, falls es korkt. Und die Konterflaschen, die übrig sind, kosten jedes Jahr 25.000 Euro. Dann würde bei mir eventuell die Skala auch bei 93 Punkten anfangen. Ja?
Minimum,
das ist eine Frage, die würde ich beantworten, wenn sie sich stellt. Also wenn die DRC-Flaschen hier stehen, können wir nochmal drüber reden. Weil man ist immer klug am Schnacken und sagt, nein, ich bin unbestechlich.
Kurz Einwand. Also DRC, wenn ihr schicken wollt, wir wären bereit.
Ja. Aber so auf so einem Event, wo dann die Weine 500 Euro kosten, nee, ich sag dann wahrheitsgemäß immer, guck mal, ich schreibe eh keine Verrisse im Schnutentunker, weil es interessiert die Leute nicht. Ich habe mal einen geschrieben, hat keine Sau interessiert, der hatte bestimmte Gründe. Dann, grundsätzlich ist es so, jeder Wein über 4 Euro auf dieser Welt hat irgendwo ein paar Menschen, die ihn abgöttisch lieben. Und ich wette mit dir, sie sind genau in dem Moment auf meiner Webseite, wo ich schreibe, der ist jetzt nicht gut, egal wie teuer er ist. Und dann musst du dir das Gehater anhören. Ja? Das ist es auch nicht wert. Außerdem habe ich aus Berufsethos wirklich die Überzeugung, dass du ein Lob schneller schreiben kannst als ein Verriss. Ein Flaschenfehler oder sowas musst du immer erst ausschließen, Konterflasche aufmachen, bla bla bla. Das erspare ich mir alles. Aber es kommt natürlich dann ein bisschen zurecht von guten Freunden, die sich das trauen, auch mal die Antwort, das ist jetzt aber ein bisschen lame. Ne? Also ein bisschen Ausrede ist das schon. Und hier kommt Paul Hobbs ins Spiel. Paul Hobbs war der dritte Winzer bei diesem Mega-Event, über das wir schon in der letzten Ausgabe berichtet haben, und der hat seine Weine persönlich vorgestellt. Er war da, Winzer aus Kalifornien, und er fing dann an, seine Weine zu präsentieren, und der Mann ist 140% konzentriertes kalifornisches Selbstbewusstsein. Ich habe
auf die gute Sorte.
Nein, ich habe während des ersten Weins mit Anja, wir haben uns so langsam so nach hinten durchgeschmuggelt und dann sind wir gegangen. Und sind zu den Champagner-Leuten gegangen und haben uns mit diesem wahnsinnig, ich glaube, ich erwähnte das, bescheidenen und netten Kellermeister, Chef de Cave von Charles Heidsieck unterhalten. Und als Paul Hobbs dann fertig war, sind wir zurückgegangen und haben die Weine, die da ja noch standen, dann einfach frei verkostet. Und dann kam ein Kollege und sagte, die Weine sind sehr wie der Winzer. ein bisschen aufgeblasen. Und ich musste schallend lachen, weil ich hatte sie bis dahin verkostet. Und ich fand vier Weine echt überextrahiert, marmeladig. Das war Trinkmarmelade, wie du sie nur im Klischee eigentlich aus Kalifornien kennst, weil Kalifornien kann so elegant sein. Zwei Weine waren wenigstens ein bisschen elegant. Davon würde ich gerne ein Glas trinken. Eine halbe Flasche würde ich von keinem der Weine schaffen. Das ist nicht Stag's Leap, ja, wo ich irgendwie, das könnte ich literweise saufen. Und jetzt habe ich es also einfach mal gesagt, ja, eine hochgradig unsachliche, persönlich driftende Schmähkritik, damit mir niemand mehr sagen kann, du traust dich ja nicht, dann laden die dich nicht mehr ein. Ja. Fairerweise muss man sagen, es trifft da dann in dem Falle den Richtigen, weil erstens wird Paul Hobbs, wenn er jemals davon hören würde, sagen, was kümmert das die Eiche, wenn sich das Borstenvieh an hier reibt. Zweitens laufen diese Weine in Deutschland extrem gut in diesen neuen innerstädtischen Edelsteakhäusern in Frankfurt, München und Hamburg, wo sich die Leute dann so ein Kobe-Beef unter ihren 700 Grad Infrarot-Grill legen lassen und dann 290 Euro für ein Steak zahlen. Da muss man ja auch was Ordentliches zu trinken.
Eine Kleinigkeit.
Und die Menschen, die das machen, die lesen keinen Schnutentunker und die hören keinen Blindflug.
Oh, obwohl wir jetzt kurz einfach...
Und die würden sich ganz kurz... Die würden sich wahrscheinlich sehr freuen, wenn Paul Hobbs sich zu ihnen an den Tisch setzt und alle mit geballtem Selbstbewusstsein, um mal wieder sachlich zu werden, irgendwie ihre Geschichten austauschen. Im Ernst, diese Welt lebt auch so ein bisschen davon, dass ab und zu mal Leute wie ich dann so einen Rant ablassen gegen das. Ja? Insofern, die verkaufen keine Flasche weniger, weil ich das mache. Wenn ich jetzt hier sowas, was ich hier mache, zum Entertainment der Hörer unsachlich über einen Winzer ablästern, mit einem nahe Winzer machen würde, dann wäre das unverantwortlich und dann hätte ich zu Recht eine Menge Ärger am Hals, sagen wir mal so.
Ja.
Brauchst du einen Rant für den Wein?
Nö. Ich brauche mehr.
Das ist ganz schön, oder?
Ja. Oh.
Sag mal was.
Es ist sehr, sehr schön. Es ist ein wahnsinnig guter Wein. Also da... Oh, naja, ich hab erst, also es ist eine unglaublich schöne Nase. Also der holt dich schon beim Riechen, holt er dich schon unglaublich ab. Was auch nicht, es kann auch sein, dass ein sehr guter Wein mal wirklich nicht so wahnsinnig gut riecht, aber der holt dich beim Riechen ab und enttäuscht dich in gar keiner Weise beim Trinken. Ganz im Gegenteil, da wird dann nochmal schön. Ja, also das ist unglaublich. Das ist Reinsort. Ich habe erst gedacht, das könnte ein Syrah sein, glaube es aber nicht. Das ist ein Cabernet Sauvignon, glaube ich. Irgendwie.
Das ist auch Cabernet Sauvignon.
Also weil man den schmeckt man schon dann ganz schön raus, finde ich.
Ja.
Das ist eine Cuvée. Ich habe gedacht, der ist Reinsort. Das ist eine Cuvée. Da ist aber Cabernet Sauvignon mehr als 70% drin, oder?
Nee.
Da hätte ich fast drauf geschworen, aber es ist, dann bin ich raus, was der Rest ist, sozusagen.
Ja, das nächste ist dann auch noch Cabernet Franc, der in einer gewissen Liga dann auch das nochmal alles unterstützt.
Genau.
Und dann haben wir noch Merlot und Petit Verdot. Man könnte auch sagen, das ganze Bordelaiser Geraffel.
Einmal durch. Das ist echt ein Bordeaux?
Nein.
Ich wollte gerade sagen, hätte ich doch geschmeckt, hätte mir doch auf gar keinen Fall geschmeckt.
Ich servier dir doch keinen Bordeaux als derjenige, der kaum Bordeaux trinkt und erwarte dann, dass du wie ein Honigkuchen fährt.
Nee, das ist USA.
Nein, das ist irgendwie schön. Du liegst völlig daneben. Oh, sehr Gott. Gut. Es ist eigentlich total dein Beuteschema.
Ja, schon.
Genau. Es ist Toskana.
Ehrlich?
Oh, ja.
Toll.
Und es ist super Toskana, sozusagen. Also Bolgheri Superiore Gebiet. Mhm. Für diejenigen, die sich jetzt nicht so auskennen. Das ist der Küstenstreifen, der südliche Küstenstreifen, der zur Toskana gehört. Wärmster Teil.
Ja.
Sozusagen. Und... Ich finde, das ist auch sehr typisch. Aber das ist immer so, na gut. Also es ist das Gebiet, aus dem Sassicaia und Ornellaia kommen.
Ja.
Und ich habe da eine längere Geschichte zu. Wir haben ja jetzt neulich mal gefragt, ob wir auch mal länger werden dürfen
also. Wir.
Ich habe mich getroffen vor einer Weile mit Jeanette Servidio. Und die ist deutschstämmig und lebt aber im Bolgheri und leitet ein Weingut, ist Weingutsdirektorin dieses Weinguts. Das heißt Campo alle Comete.
Oh, kenn ich.
Kannst du nicht kennen, ist der Jungfernjahrgang. So, sagt dir aber Fiori di San Gregorio, sagt dir was. Ja? Weltberühmtes Weingut. Das einzige Problem, das die Familie hat, den Fiori di San Gregorio gehört, ist, sie sitzen in Kampanien. Und um wirklich ganz, ganz, ganz oben zu rangieren in der Hierarchie, in der Hackordnung,
ist der falsche Ort.
Ist das ganz falscher Ort. Toskana oder Piemont. Sonst piff, paff, sitzen.
Ja, genau.
Und Was macht man, wenn man so erfolgreich ist wie die? Weil das Weingut ist ja wirklich sehr gut und auch sehr erfolgreich. Man kauft einfach mal da, wo man sein muss, ein Weingut, in diesem Fall Bolgeris Superiore. Und das ist das Klondike gewesen, sozusagen, als Sassicaia das erste Mal 100 Parker-Punkte gehabt hat. Mhm. Sind im Bolgeri-Gebiet die Grundstückspreise explodiert. Das war total Irrsinn. Ja, und dann haben viele Leute ein Weingut gekauft. Und diejenigen, die Geschichten über gescheiterte Heuschrecken mögen, werden diesen Wein lieben. Denn ein anderes, jetzt hier mal nicht weiter genanntes Weingut, hat sich dann da eingekauft, 15 Hektar Land gekauft und eine Heuschrecke mit an Bord genommen. Oder ein Investor, ein Finanzinvestor.
Genau, wir sagen es netter.
Ein Finanzinvestor mit an Bord genommen. Die haben dann nochmal viel Kohle reingepumpt und haben ein Kellereigebäude gebaut, also auch noch wieder so ein UFO dahingestellt. Und dann haben sie aber, wie das viele Winzer so machen, sind sie nicht aus ihrer Scholle raus, sondern haben Leute angestellt, die dann da irgendwie den Wein machen sollten. Mit dem Ergebnis, dass die nie Weine gemacht haben, die so gut waren, dass diese Investitionen sich irgendwie rechtfertigen würden, beziehungsweise dass die Preise so hoch gehen würden. Und haben dann also Verlust, Verlust, Verlust. Und irgendwann hat dann der Finanzinvestor den Stecker gezogen. Und dann wurde das verkauft für den sprichwörtlichen Euro.
Ehrlich?
Ja, unter Übernahme aller Schulden, die darauf lagen. Okay. Und wie Jeanette Servideo sagte, das war eine Menge Schulden. Und dann hat Fiore di San Gregorio das übernommen. Und die haben dann gesagt, wir machen das jetzt anders und haben dann Leute geholt aus der Region. Und sie war lange Zeit bei einem anderen Vertriebsleiterin und wollte ein bisschen weniger reisen. So war sie dann prädestiniert da.
Ein bisschen Liebe gehört immer dazu.
Ja, oder? Ja, und sie sind jetzt, sie haben einen Kellermeister, aber sie sind auch selber halt dann jetzt ein bisschen da und machen und tun und investieren eben nicht nur Geld, sondern eben auch mal Zeit und Liebe und Blut, genau. Und so weiter. Ja. 15 Hektar. Erstlingsjahrgang 2015, also die klassische Cuvée für Super Toskana, also eine klassische Bordeaux-Cuvée, in 500 Liter Tonneaus ausgebaut. Einige davon waren so knapp zweitbelegt, weil da schon der Zweit- oder Drittwein drin vergoren war. Die Weine sind im Stahl vergoren, separat, nach Rebsorten getrennt, ganz klassisches Bordeauxer Verfahren und dann entsprechend küvettiert und dann im Holzfass gereift. Und da konnten natürlich einige Holzfässer dann vorher schon mal eine Gärung durchlaufen. Aber sie sagt, wir werden noch besser, weil jetzt mit dem zweiten Jahrgang, der jetzt in der Mache ist und erst recht mit dem dritten, gibt es jetzt endlich so eine, ich sag mal, Bibliothek von Holzfässern, wo du auf das Jahr reagieren kannst. Du sagen kannst, hier nehmen wir jetzt mal ein paar Drittbelegte und so. Ja. Das hier ist alles Erst- und Zweitbelegung.
Also wenn die jetzt noch besser werden,
ja,
dann müssen wir uns viel kaufen, weil dann wird leider teuer.
Das ist das Angenehme. Wir haben auch über Geld geredet. Also das kostet 60 Euro ungefähr, glaube ich.
Das ist immer noch viel Geld, aber
ist immer noch viel
Qualität
Geld
im Glas.
Aber sie sagt, die Zeiten sind halt auch vorbei, wo du sagst, wir machen nächster Jahr 70, dann 80, dann 90. Sie sagt, das ist schon das Level, auf dem das jetzt eine Weile bleiben wird. Aber das ist, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist halt einfach, für mich ist das so ein Thema, wo ich sage, ja, auch wenn der nächste und übernächste vielleicht noch besser werden, den ersten zu haben, wird irgendwann, ja, das Thema sein, wo du sagst, so, und jetzt brauche ich für die Vertikale noch den ersten oder so. Und du sitzt dann da und sagst, hey, habe ich noch welche von.
Und wo kriege ich den jetzt?
Ich glaube, den gibt es mittlerweile. Mittlerweile ist er verfügbar. Er wartet hier schon seit 4 Wochen darauf, dass wir ihn verkosten, sozusagen. Ich habe es nicht geguckt, aber großartig. Campo alle Comete, kann man googeln.
Wunderbar. Schön. Danke, danke, danke.
Also, meine Lieben, wir sind kurz vor Weihnachten und wir trinken jetzt einen Wein, den man bekommt mit ein bisschen Anstrengung. Ich erzähle nachher noch was dazu. Wir trinken einen Riesling Jojos Christoffel Junior. Uerziger Würzgarten Riesling Auslese 3 Stern aus dem Jahr 2006.
Bitteschön.
Die kleinen Gläser sind wieder
da. Die kleinen Gläser sind da. Wartet.
Pling.
Wie schön.
Wie schön. Ach, was für eine schöne Nase.
Aha, oder? Wir sind kurz vor Weihnachten und wenn euch vielleicht fehlt euch für eure Liebste oder Liebsten noch ein passendes Geschenk, dann wäre das, was ich euch jetzt erzähle, vielleicht eine Idee. Ich war vorletzte Woche zu einem Weindinner mit einem Winzer. Gemacht hat das ein großer Weinhändler, Mövenpick. Aber es war einfach sehr schön. Und warum war es schön? Es war ein Dinner für ein paar Leute, 30 glaube ich, insgesamt mit allem drum und dran, 30 Leute. Der Winzer war vor Ort, in dem Fall Markus Molitor, einer der Winzer, bei dem wir, glaube ich, uns einig sind, das ist jemand, von dem man die Weine mal getrunken haben sollte und muss, weil der einfach großartiges Zeug macht.
Der größte Einzellieferant, die größte Einzelposition in meinem Weinkeller.
Und der macht Weine, die man bezahlen kann. Also von, ja, von unten nach oben, selbst die ganz teuren sind jetzt nicht geschenkt, aber immer noch so, dass man sie bezahlen kann. Aber war selber vor Ort. Und diese Kombination aus einem wirklich guten Koch, das war Karmeier, ehemals der Chefkoch vom Hugos im Hotel, Hotel in der Conti in Berlin. Ein wahnsinnig guter Koch, unglaublich sympathisch. Und dann von einem wirklich guten Winzer mit tollen Wein und einem wahnsinnig guten Essen gekocht wurde in einem, mit zwei Köchen. Also die Küche sah aus wie bei dir. Mhm. Also eine ganz, ganz kleine Küche. Ja, wie bei uns zu Hause. Also wie bei jedem von uns zu Hause. Die hatten zwei Herde, das war jetzt das Einzige. Also ein Herd mehr als normal. Und die zauberten daraus ein unglaublich schönes Fünf-Gänge-Menü. Ja? Mhm. Und diese Kombination aus Winzer, gute Weine, wahnsinnig schönes Essen, ein bisschen erklärt, also auch Weine erklären von einem Winzer, der dir erklärt, was für eine Idee er hatte, was für eine Ambition er hat, was und wie zu machen, das macht es unglaublich rund. Ja? Und wenn es dann noch ein recht sympathischer Kerl ist, also sagen wir mal so, Molitor ist ein sehr sympathischer Kerl, ist schon ein Mann, ja, also ist schon ein wirklicher Kerl.
Also manchmal hat er schon was von Paul Hobbs auf Deutsch, aber der ist schon sehr selbstbewusst. Ist er,
sehr selbstbewusst, also richtiger Kerl. Meine Frau sagte, ja, der ist schon mehr als männlich, das ist schon so ein Stück weit, das stimmt.
Ja. Also, ja. Konzentriertes Selbstbewusstsein ist schon da, aber das ist ein, der hat gewisse Entertainer-Qualität,
genau,
das finde ich
ja,
ist aber das
genau,
Wichtigste.
Genau,
der kriegt die Zähne auseinander, genau, im richtigen Moment. Genau, manchmal ist er auch bärbeißig, der kriegt die Zähne nicht auseinander.
Aber in dem, da war es total schön. Ja. Also die Zähne auseinander kriegt, schön erklärt, gut erklärt, passendes Essen dazu, eine wirklich, wirklich runde Sache. Und was ich, also mein Tipp für euch ist sozusagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Sachen sind nicht günstig, das muss man sagen. Ja? Also ein gutes Essen bei einem, kann man ja was, Sternekoch, also man kriegt es nicht
aber geschenkt. Aber wir müssen jetzt nicht in jeder Folge Rücksicht nehmen auf die 10% unserer Hörer, die
ich
noch im Ausbildungsstadium
nein,
sind.
Also ehrlicherweise,
die meisten Leute ja, hören uns, also ich verzeihen, dass wir eine Unkohle in den Mist versenken.
Und ich würde es halt jedes Mal wieder tun, weil es ist unglaublich. Ein unglaubliches Essen mit einer Kombination mit Wein. Erklärt, und selbst meine Frau, die ja gar nicht so darauf steht, also auf dieses Wein-Nerdige und sowas, ja, in der Kombination war sie sehr, sehr zufrieden. Wir hatten tolle Tischnachbarn, das gehört ja auch noch dazu, das ist, hatten wir Glück, weiß man dann vorher nie, ja. Aber es war eine wahnsinnig schöne kleine Runde und das ist was, macht es. Versucht, wenn ihr sowas, es gibt es immer wieder, bei allen möglichen Winzern gibt es das, ja. Und wenn es nur mal eine kleine, oder Winzern oder Weinhändlern, es gibt immer manchmal nur kleine Runden, wo die Winzer kommen und es erklären, da gibt es ein Häppchen dazu. Auch das ist schon schön, ja. Mhm. Aber diese Kombination Essen, Winzer, also der Winzer, der den Wein macht, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Es muss euch auch nicht immer alles schmecken, das ist auch okay, ja. Aber schon dieses Zusammenspiel macht es besonders.
Das ist ein sehr guter Tipp, weil auch zum Beispiel meine Frau war Gin Tonic-Trinkerin, als ich sie kennenlernte.
Meine hat Pfeffi getrunken. Also nur für die, die es nicht wissen.
Die ganze Ossis ist hier. Genau. Wo bin ich hier hingekommen?
Das ist ein Likör, ich weiß es
ja,
gar nicht.
Ja, das ist ein Pfefferminzlikör. Ganz aber ganz schlimm. Böse. Also da ging es Berliner Luft ja irgendwie Gummi. Aber das ist ein guter Tipp, weil auch und ich würde da sogar noch unterschreiben, versucht es erstmal gerade in der gehobenen Gastronomie. Also gerade und schaut mal um, jede Stadt hat ein, zwei Restaurants, die so eine Art Weinkreis begründen, wo man das öfter stimmt. mal hinkommen kann. Und die halten nämlich auch das Nerd-Level flach, weil sie wissen, dass sie sonst die Ehefrauen verlieren oder die weniger nerdigen Gäste und so. Und man kann da solche Aha-Erlebnisse herstellen, bei denen Frauen dann auch ihren, was heißt Frauen, also Ehepartner, es können ja auch mal Männer sein, dann irgendwie so ihre Nische finden. Witzigerweise, die Nische meiner Frau ist ja Molitor, die kann besser Molitor und Prüm auseinanderhalten als ich. Und das stimmt, das ist ein guter Tipp. Jetzt mal kurz zu diesem Wein. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Molitor-Wein ist. Ich habe jetzt nicht wieder das gemacht, was ich vor einigen Ausgaben gemacht habe, nämlich reingehört. Wir haben leider einen Flaschenfehler. Und beim letzten Mal, die Flasche ist gierig geworden, ich halte sie mir gerade ans Ohr. Beim letzten Mal, ich weiß nicht, welche Episode das war und ich weiß auch nicht mehr genau, welcher Wein es war ein Rotwein, da habe ich noch reingehorcht und dann ist die, wenn man das heute hört, die Episode, ist es so ausgegangen, als wäre da nichts. Aber Tatsache ist, wir haben ihn dann später nochmal weitergetrunken, die Flasche war gierig geworden und das ist dann so ein Pulsbeschleuniger. Weil was machst du jetzt vor laufendem Mikro
ja.
oder sowas? Wir haben das dann klein geredet. Der Wein war auch immer noch ganz gut, weil der war eh schon sehr, sehr trocken. Das, was da passiert war auf der Flasche, war minimal. Aber es war was passiert. Okay. Und hier ist auch was passiert auf der Flasche. Der Wein hat Kohlensäure. Eine spürbar schmeckbare Kohlensäure in einem Ausmaß, wie er sie wahrscheinlich nicht haben sollte. Es war, nehme ich mal an, oder es ist, nehme ich mal an, eine Auslese oder sowas in der Qualität. Stimmt, genau. Und so wie ich dich kenne, hast du mir jetzt eine von den 100 Punkte auslesen vom Molitor zelebriert. Nee, zum Glück nicht. Nee,
genau.
Da wäre der Verlust noch größer. Aber der Wein ist also, nicht...
Also vielleicht hinten raus schmeckt man es ein bisschen.
Der Wein ist nicht stabil gewesen oder vielleicht war er stabil, als er gefüllt wurde. Diese Flasche hat einen biologischen Prozess auf der Flasche gemacht. Das bedeutet, entweder die Bakterien, die für den biologischen Säureabbau zuständig sind, haben was gemacht oder Hefen haben nochmal eine Gärung gestartet oder ähnliches. Also es ist ein mikrobiologischer Prozess im kleinen Maße in Gang gesetzt worden. Der hat den Wein für mein Dafürhalten aus der Balance gebracht. Er ist jetzt sehr lecker, aber ihm fehlt so eine gewisse Pikanz.
Das stimmt.
Und
für das, was es ist, fehlt ihm das tatsächlich. Ja, das stimmt.
Und stattdessen hat er so eine gewisse bitzelige Kohlensäure, die da aber wirklich nicht hingehört. Mhm. Ich könnte das immer noch trinken, sehr gerne, weil das enorm lecker ist. Aber
vor allem für den
Preis. Fein geht anders.
Mhm. Ist auch anders gedacht und ich glaube auch, du hast recht, da ging was schief. Ja. Es ist andersrum, man bekommt es noch für einen sehr günstigen Kurs. Es wird jetzt aber nicht mehr so hergestellt. Es gehört jetzt Molitor.
Mhm.
Es ist ehemals, also es ist, was wir hier trinken, ist 2006.
Mhm.
Würziger Würzgarten. Nicht.
Christopher Junior.
Genau.
Ja, eigentlich erstaunlich, dass da was passiert ist.
Genau.
Das ist ein sehr, sehr konventioneller Arbeiter,
genau.
Der Winzer. Im Schwefel nicht gerade niedrig eingestellt. Nee. 2006, muss man dazu sagen, war ein Jahrgang, der an der Mosel extrem schwierig war. Mhm. Es sind grandiose Süßweine teilweise rausgekommen, aber es sind Süßweine, die auf der Rasierklinge reiten. Ich werde es nie vergessen.
Ja.
Aber bei einem bekannten Erzeuger, ich sage jetzt mal nicht welcher, habe mich durch die Sachen probiert, habe gesagt, sagen Sie mal, weil ich das erste Mal da war, den kannte ich damals noch nicht, 2006 ist ja auch schon ein paar Jahre her, vergären Sie eigentlich spontan? Und dann sagte er, also wir sind bemüht, spontan zu vergären, aber wissen Sie was, 2006 kam das Lesegut da rein, das war biologisch so hoch vorbelastet, das muss sofort anfangen zu gären, rauf mit den Reinzuchthäfen, damit wir alle Bakterien töten, die da so rumschwirren. Ja. Ab 5 Volumenprozent Alkohol ist das alles tot, wir müssen sofort gären. So sah das bei den Besten der Besten aus im Lesegut und bei einigen sind großartige Sachen rausgekommen, bei anderen nicht und insofern kann es auch noch irgendein anderes Bakterium gewesen sein, was aktiv
wurde. Also nur mal die Sachen, weil die Sachen ansonsten sind die Sachen wirklich schön. Wir trinken hier gerade einen Johannes Christoffel Junior, Uerziger Würzgarten 2.6, Riesling Ausreise 3 Stern, Goldkapsel. Also mehr ging bei ihm, glaube ich, nicht.
Doch, es gibt 5 Sterne.
Ach, es gibt aber nur 5 Sterne.
70er 5 Sterne.
Oh je, nee.
Ja, das ist so eine kleine Legende. Das ist jetzt so ein Insider-Geschwafel. Das will, glaube ich, 90% unserer Leute das nicht hören. Wir sind große Christoffel-Fans.
Ja.
Er hat mit 82 Jahren dazugemacht. In der 16. Generation, weil er keine Nachfahren hatte. Jetzt gibt es das Weingut nicht mehr. Es gibt aber noch viele Weine. Und man muss mal Josef Christoffel Junior
getrunken
haben.
Unbedingt.
Aber nicht die 2.6er.
Also jedenfalls sagen wir mal nicht diese Flasche. Vielleicht eine andere Flasche, vielleicht funktioniert es. Ja, also das ist tolles Zeug.
Aber eigentlich. Vielen Dank, dass du dich geopfert hast.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.